ist tatsächlich so, dass jetzt zum Beispiel auch ein Brunello Cucinelli, die auch so diese Legende haben, und es ist auch wirklich so, dass da die Handwerker noch selber in Italien produzieren, die haben zum Beispiel entsprechend auch viel schlechtere Margen. Den Gründer musst du dir mal angucken, ist eine sehr exzentrische Figur, so, da darf man auch irgendwie nach 17:30 darf niemand in der Firma mehr Mails schreiben, da gibt's Sterneköche da in dem Dorf, wo das alles produziert wird, und der sagt immer, er findet's nicht gut, wenn eine Firma zu hohe Margen hat. Weil wenn er in einem Restaurant ist und da gibt es irgendwie eine Pizza für $50, dann findet er es einfach zu teuer und dann geht er da nie wieder hin. Und er glaubt deshalb, dass diese Luxusmarken, die wie EBIT-Margen von 40% haben, können langfristig nicht überleben, weil die Kunden irgendwann zu smart sind. Und deshalb hat er irgendwie so eine Marge von rund um 15%, also nicht mal die Hälfte von einem MS, aber dafür eben auch eine sehr stabile Marktposition.
Herzlich willkommen zu Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich heiße Christoph Bursek und mein Gast heute ist Noah Leidinger. Und Noah ist großartiger Podcast-Host von Ohne Aktien wird schwer. Wir machen immer so eine kleine Review-Preview-Folge mit den Highlights der Wirtschaft, die hinter uns liegen, und natürlich auch den Highlights der Wirtschaft, die vor uns liegen, und den großen Themen, die 2025 wohl irgendwie zum Thema Finanzen passieren werden. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, Noah. Ich glaube, ich kann mich zurücklehnen. In den letzten Jahren hast du ja einfach sozusagen dein Programm abgespult. Erstmal schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das ist jetzt unser drittes Jahr, dass wir das aufnehmen, oder ist das schon das vierte?
Ich glaube, drittes. Aber wir hatten ja zwischendurch auch immer unterjährig ein, zwei Folgen.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall kommen die immer relativ gut an, und wir haben jetzt auch uns gestern abgestimmt und so einen Fragenkatalog vorbereitet und einen Themenkatalog vorbereitet, was so die Leute am meisten interessiert. Du als Aktien-Podcast-Host, eigentlich wollen die Leute doch nur wissen, wo sie 1.000 Euro investieren und 4.000 Euro rauskriegen, oder?
Oh, ich glaube, bei uns ist schon so, dass sich viele einfach breiter für die Themen interessieren, auch inhaltlich dann irgendwie verstehen wollen, was so in der Wirtschaft abgeht und jetzt nicht nur Zocker sind. Ja. Ich selber habe auch nicht so dieses starke Zockergehen, weil sonst müsste man eigentlich vor allem Krypto machen. Da ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie am höchsten, dass man zwar alles verliert, aber auch irgendwie einen schnellen Vervierfacher hat. Ja. Aber ich glaube, gerade in diesem Jahr war es auch so, dass viele bei so Themen wie KI dann nochmal mehr auf Börse geschaut haben, weil man da eben viel versteht, okay, was passiert da wirtschaftlich, welche Firmen profitieren von KI. Zum Beispiel ein spannender Trend dieses Jahr war, dass so alte Tech-Firmen, so Oracle oder SAP, die auf einmal wahnsinnig an Wert zulegen, weil man sieht, okay, die alten Tech-Firmen sind zwar nicht mehr so modern, aber die haben extrem viele Daten, auch extrem viel Finanzpower, und das wird in Zeiten von künstlicher Intelligenz wieder wertvoller. Und das sind so Themen, die interessieren Leute, glaube ich, unabhängig davon, ob sie jetzt ihr Geld vervierfachen.
Das ist, glaube ich, ein guter Start. Dann können wir gleich mal bei so ein paar deutschen Titel anfangen. Dem DAX geht's relativ gut. Warum hat der dieses Jahr so stark performt? War das am Anfang vorhersehbar?
Vorhersehbar ist so eine Entwicklung ja nie. Vor allem hatte man letztes Jahr schon ein gutes Börsenjahr, und eigentlich rechnet man dann immer so ein bisschen mit Reversion to the Mean. Also wenn ein gutes Jahr ist, gibt es einmal den Faktor, dass Momentum ein starker Faktor ist. Das heißt, Aktien, die gut laufen, laufen tendenziell auch weiter gut. Andererseits ist aber auch immer der Faktor, dass die Börse nicht langfristig 30% Rendite machen wird. Das heißt, wenn ein Jahr mit 30% war, sollte man im nächsten Jahr nicht damit rechnen, dass nochmal passiert. Dieses Jahr war es aber so. Und der DAX hat über 20% zugelegt, ist über 20.000 Punkte gestiegen das erste Mal. Und das ist, glaube ich, für Außenstehende eher ein bisschen sonderbar, weil wenn man auf die ganzen Nachrichten guckt von BASF, Volkswagen, alle so deutschen Traditionsunternehmen, geht es eigentlich richtig schlecht. Ja. Und trotzdem legt der DAX so stark zu.
Du hattest gerade eben gesagt, es gibt so Momentum, das hört sich schon fast so nach Chartanalyse an, ne? Dass man irgendwie so Kurse weiterzeichnet und so weiter. Ist das 2024 noch ein Thema, dass man so mit typischen Chart-Analyse-Tools einigermaßen gut investieren kann? Oder ist das eigentlich so ein bisschen wie Horoskope?
Also es gibt welche, die machen das sehr stark, vor allem halt so kurzfristige Trader. Ich war da nie so ein richtiger Fan davon, weil langfristig dann schon eher die Firmenzahlen natürlich die Kurse bestimmen. Und die meisten Trader auch mit ihren Strategien jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich sind. Und man muss sagen, diese kurzfristigen Trading-Strategien, da dominieren auch immer mehr die Algorithmen. Da gibt es so Firmen wie Citadel oder XTX Markets, die unfassbar profitabel sind, auch dieses Jahr wieder, und wo einfach Algorithmen traden und dann am Ende Physiker da sitzen und Algorithmen programmieren. Also ich glaube, so als kurzfristiger Trader mit Chartanalysen wird das Leben eigentlich immer schwieriger.
Du hattest eben erwähnt, dass teilweise es gar nicht so zu den Zahlen passt, wie der DAX dieses Jahr abgegangen ist. Erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass sich das 2025 ein bisschen korrigiert?
Also ich glaube, es passt zu den Zahlen, es passt nicht zu den traditionellen Unternehmen, aber der Faktor ist eben, dass der DAX, also die deutschen Großkonzerne, nicht unbedingt Firmen sind, die in Deutschland ihr größtes Geschäft haben. Also die größten Firmen im DAX sind sowas wie SAP, Telekom. Und SAP zum Beispiel ist einfach international ein riesiges Business, da ist Deutschland gar nicht so ein wichtiger Markt. Die Telekom hängt vor allem an T-Mobile USA, der es wahnsinnig gut geht. Und das heißt, die Aktien im Land hängen nicht unbedingt an dem Land selber. Und das sieht man eben in Deutschland sehr stark. Das sieht man auch daran, dass der DAX gut gelaufen ist, wo viele internationale Großkonzerne drin sind. Aber MDAX und SDAX mit den kleineren Firmen, die haben sich fast gar nicht bewegt, weil da eben so kleine lokale Unternehmen drin sind, die an der deutschen Wirtschaft hängen. Und denen geht es tatsächlich nicht gut. Aber den internationalen Großkonzernen, denen geht's super.
Wenn man mal so in die Nachbarländer guckt, in Europa, ist das ein Trend, der auch dort passiert? Oder stechen wir da so ein bisschen hinaus?
Also mit so SAP stechen wir tatsächlich ein bisschen hinaus, auch wenn man sich so die Liste der größten Softwarefirmen der Welt anguckt, ja, die so im B2B-Bereich sind, dann sind in den Top 10 oder Top 15 nur US-Firmen bis auf SAP. SAP ist die einzige Ausnahme, die nicht aus den USA kommt. Mhm. Also das ist schon wirklich eine deutsche Errungenschaft, wenn man hier mal so negativ auf die Wirtschaft blickt. Das haben andere Länder nicht. Es gab aber zum Beispiel Dänemark, hat extrem gut performt, ja, durch die ganzen Pharmafirmen, die dort sind. Also nicht nur Novo Nordisk, sondern die haben auch generell eine sehr, sehr breite Pharmalandschaft an starken Firmen dort. Das heißt, es gibt immer so kleine Ausreißer. Aber sicher von der Performance her war Deutschland dieses Jahr schon echt gut.
Gibt es in den Nachbarländern große Tech-Unternehmen in UK oder in Frankreich?
Frankreich nicht so sehr. Niederlande hat ASML zum Beispiel. Niederlande hat auch ein paar so Startups im Software-Tech-Bereich, die ganz gut laufen. In Schweden zum Beispiel Spotify, Schweden hat auch eine ganz gute.
ASML ist natürlich der Chip-Hersteller.
Genau, Chip-Maschinenhersteller. Also die haben Monopol auf die Maschinen. Und sie sind die einzigen, die Maschinen produzieren, ja, mit denen man die neuesten Chips produzieren kann.
Also das sind die Maschinen, die dann auch nach Taiwan geschifft werden und dann da, genau, aufgebaut werden. Okay.
Genau. Also da ist eine starke Landschaft. Und man muss sagen, bei den jungen Tech-Firmen ist eigentlich Schweden am stärksten. Die haben auch so eine Börse, wo Firmen sehr früh an die Börse gehen, ungewöhnlich früh, weil sie das sehr begünstigen. England zum Beispiel ging es dieses Jahr gar nicht gut. Da sieht man eher, dass die Firmen von der Börse wegziehen. Also Großkonzerne ziehen weg, die gehen eher nach New York. Und andererseits so ein bisschen lokalere Firmen. TUI zum Beispiel hat dieses Jahr seinen Börsensitz von UK nach Deutschland wieder verlegt, um hier die lokalen Anleger ein bisschen mehr anzusprechen. Und das war dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen Krisenthema, dass die Londoner Börse eigentlich total verliert. Da sind 88 Firmen bis jetzt runtergegangen von der Börse und nur 18 neue dazugekommen. Das war der stärkste Abfluss seit der Finanzkrise.
Wie viele Firmen sind da gelistet? Also ist das eher 1% oder 70%?
Nee, das sind ein paar Tausend müssten es sein. Also schon ein relevanter Anteil. Und vor allem auch große Firmen, die darunter sind. Also 50 Milliarden Dollar schwere Gaming-Firmen, zum Beispiel Flutter Entertainment ist runtergegangen oder so ein Baustoffkonzern. CRH ist auch 50 Milliarden schwer. Also da ist schon wirklich ein relevanter Abgang.
Gibt es jemanden, der sagt, oh, wenn der DAX hoch ist, ist das gar nicht so gut für die deutsche Wirtschaft?
Das würde ich eigentlich nicht sagen.
Also man sagt nicht, oh, wenn der DAX hoch ist, dann geht nochmal 2 Jahre näher später die Inflation hoch oder die Rentenkassen sind leer oder die, also sowas ist eigentlich so negative Wechselwirkung mit einem hohen DAX gibt es gar nicht?
Nee, das würde ich nicht sehen. Es gibt natürlich immer generell bei hohen Börsenbewertungen das Risiko, dass dann sozusagen die Downside größer ist. Ja. Und jetzt auch gerade beim ganzen KI-Hype, wenn man halt viele hohe Bewertungen hat, wenn dann so gewisse Dynamiken nachlassen, kann es auch mal stark nach unten gehen. Ja. Das ist eine Dynamik. Grundsätzlich ist es aber für Deutschland positiv, dass wir eben auch diese internationalen Tech-Konzerne haben, die da mithalten können.
Du hattest eben gesagt, die Unternehmen, die da vielleicht jetzt auch gewonnen haben, da hat man gemerkt, die haben ganz viele First-Party-Daten und Erfahrungen, mit denen man vielleicht in Zukunft auch mit AI noch ganz neue Use-Cases machen kann, die halt so ein ChatGPT eigentlich vielleicht nicht alleine hinbekommt, weil es die Daten nicht hat. Gibt es weitere Trends? Also ich glaube, dieses Jahr haben so typische ESG-Aktien, glaube ich, ist eher schwieriger gehabt. In den vergangenen Jahren hatten die es eher besser. Erklär uns mal, was ESG sind.
Also ESG sind ja so Nachhaltigkeitsrichtlinien. Und in den letzten Jahren gab es oft einen starken Trend dazu, dass man nicht so viel in Tabakfirmen, in Waffenfirmen und so weiter investiert hat, weil man gesagt hat, okay, man will auf Nachhaltigkeit setzen. Und ist ja immer so, wenn es der Wirtschaft dann schlechter geht oder Investoren irgendwie sehen, okay, da kann man doch viel Geld machen in diesen Branchen, dann rückt man solche Richtlinien eher zur Seite. Und das hat man dieses Jahr gesehen, dass zum Beispiel Tabakfirmen alle sehr, sehr gut gelaufen sind. Ja. Teilweise auch, weil sie wieder besser gewachsen sind, aber vor allem auch, weil Investoren einfach bereiter sind, da zu investieren. Es gab zum Beispiel jetzt Ende des Jahres noch eine spannende Entwicklung bei brasilianischen Fleischaktien.
Aber Tabak, Zigaretten sind ja auch, habe ich gerade gelernt, die natürliche biologische Alternative zur E-Zigarette. Wahrscheinlich sozusagen auch so dieser gesunde Nachhaltigkeitstrend, das hat da wahrscheinlich auch mit reingespielt. Aber du hast gerade erzählt von Brasilien.
Bei Tabak ist noch ganz spannend, diese Sin-Pouches, die kennt man vielleicht auch, das sind so kleine Nikotin-Pouches, ja, die in den USA extrem populär sind, vor allem auch bei den Republikanern.
Die sollten verboten werden, ne?
aber die werden jetzt sicher nicht, also der Vizepräsident, sein ganzes Team ist, fährt wohl völlig auf diese Sinn-Pouches ab.
Ja, genau, also ich glaube sozusagen, hätte Harris gewonnen, dann hätte es denen, glaube ich, relativ schlecht gehen können.
Ja.
Und dann waren die vor der Wahl so ein bisschen abgeschmiert.
Ja.
Und dann wurde aber jemand gewählt, der sagt, super Zeug. Und das hat denen wahrscheinlich prozentual ganz stark geholfen, ne?
Ja, also die haben sind etwa vorher schon echt stark gelaufen, weil das wirklich extrem stark wächst dort. Und auch im Investmentbanking ist das jetzt so die neue Push-Droge. Also jetzt nicht so eine harte Droge, aber was sozusagen alle irgendwie benutzen.
Ja.
Und dann gab es irgendwie mal einen Demokraten, der sich negativ geäußert hat. Dann haben Republikaner zu einer Sinsurrection aufgerufen. also gibt's
Boston Sin-Party. Okay.
Da gibt es wirklich absurde Entwicklungen.
Ja.
Aber genau, andere ESG-Aktien.
Der Wirkstoff da drin ist ja Nikotin.
Ja.
Und Nikotin hat diverse Einflüsse und so weiter. Und das Spannende ist, es gibt so eine Bewegung von Menschen, die anfangen, Nikotinkaugummis zu essen, ohne dass sie jemals geraucht haben. Und tatsächlich gibt es wahnsinnig viele wissenschaftliche Hinweise dafür, dass das Kauen von Nikotinkaugummis unterm Strich eher Vorteile hat.
Ja.
Also beim Tabak ist natürlich die ganzen Bestandteile, Zusätze und so weiter, die wahnsinnig ungesund sind. Und man kann natürlich von Nikotin weiterhin auch gewisse Verlangen entwickeln. Aber Nikotin ist tatsächlich begünstigend für eine gesunde Gehirnalterung. Das heißt, Menschen, die Nikotin zu sich nehmen, haben ein geringeres Risiko, später an typischen Abbauerkrankungen des Gehirns zu erkranken.
Ja.
Und man hat auch noch starke Vorteile während der Nutzung, weil man sich besser konzentrieren kann, größeren Fokus haben kann und so weiter. Und es sieht so ein bisschen so aus, als ob so ein kleines bisschen Nikotin als einigermaßen kontrollierbare Fokussierungshilfe eher gerade an Relevanz gewinnt.
Also ein bisschen wie Koffein eigentlich das.
Ja, genau, wie Koffein, halt nur noch ein bisschen krasser. Also bei mir ist sozusagen Koffein so langsam, ich bin jetzt 46, macht das nicht mehr denselben Impact, wie ich es irgendwie in deinem Alter mit 18 hatte. und ich habe jetzt tatsächlich angefangen, also mir viel durchgelesen darüber und so ein bisschen angefangen, mal Nikotinkaugummis zu nehmen. Mein Problem ist aber, mir wird sofort schlecht. Also sozusagen, ich muss mal mit der Dosierung noch ein bisschen anfangen. Aber ich wollte es tatsächlich mal probieren, weil es auch viele Vorteile haben kann.
Ich weiß nur, dass Peter Thiel gesagt hat, dass Nikotin, Kaugummi kauen oder diese Pouches nehmen, den IQ-Wert um irgendwie 15 Punkte erhöht.
Ja, es ist wirklich, also wenn man wirklich mal reinguckt und nochmal mit ChatGPT quatscht und sagt, so was davon ist wirklich evidenzbasiert und so weiter, da ist man überrascht, was für einen guten Ruf Nikotin inzwischen hat. Aber eben nicht verbunden mit irgendwie 4000 Chemikalien, die Lungenflügel erweitern und das Bedürfnis erhöhen, dass man das jede Stunde haben will.
Ja, aber das ist wohl auch das Gute bei Sinn, dass da kein Tabak im klassischen Sinn drin ist. Nicht wie bei diesen, gibt ja klassische Nikotin-Pouches, wo auch noch Tabak drin ist.
Ja.
Und das ist wohl bei diesen
Schweden Sinn, viel, ne?
Genau, aber die Sinn-Pouches kommen tatsächlich auch aus Schweden.
Okay.
Das war eine schwedische Firma, Swedish Match.
Mhm.
Die haben früher mit so Streichhölzern angefangen und die wurden vor ein paar Jahren für 20 Milliarden von Philip Morris gekauft.
Aha.
Und die profitieren jetzt von diesem Sinn-Hype.
Ja. Okay, na spannend. Ich bin natürlich auch nur bedingt belesen zu dem Thema. Also bitte jetzt keiner loslaufen und sagen, im Podcast habe ich gehört.
Keine Konsumempfehlung, keine Anlageempfehlung.
Genau. Okay, aber jetzt hast du, haben wir darüber gesprochen, hast du deine Brasilien-Geschichte zu erzählt?
Nee, genau. Das ist ein anderes Beispiel für eine, wo früher Investoren gesagt haben, okay, das ist einfach null ESG, da investiert man eher nicht.
Ja.
Die dieses Jahr aber sehr gut gelaufen sind, die großen brasilianischen Fleischkonzerne, Marfrig heißt da einer oder BASF, JBS. Die haben davon profitiert, einerseits, dass die Soja- und Maispreise gesunken sind und dadurch wird so eine Fleischproduktion einfach viel profitabler.
Mhm.
Gleichzeitig
steigt... Weil wir ja auch alle wissen, 80% des weltweit angebauten Sojas ist zum Tierfutter.
Ja.
Ja.
Das wissen wir natürlich nicht alle.
Ja, genau. Und nur 20% ist für die ollen Vegetarier.
Ja.
Ja. Und für andere Sachen. Hm.
Genau, aber dieser Vegetarier-Trend, der ist auch wirklich in vielen Ländern ja nicht so stark, wie viele gedacht haben.
Hm.
Das hat man jetzt auch bei immer mehr börsennotierten Restaurantfirmen oder so, dass einfach die Nachfrage dann nicht so extrem stark ist.
Ja.
Das heißt, Fleischkonsum steigt weiter und es gibt jetzt zusätzlich den Faktor.
In Deutschland nicht, glaube ich. In Deutschland ist rückläufig.
Genau, aber Deutschland ist echt so ein bisschen Ausnahmemarkt.
Ja.
Deutschland ist generell so ein nachhaltiger Ausnahmemarkt.
Ja, jeder, wie er sich leisten kann.
Ja. Genau, aber die profitieren zum einen von den sinkenden Preisen und zum anderen davon, dass die Chinesen jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gern Fleisch aus den USA bestellen werden, wenn es dann Handelskrieg gibt.
Ja.
Und deshalb ist so die Erwartung, dass brasilianisches Fleisch mehr nach China exportiert wird nächstes Jahr, wenn Trump
Oha,
kommt.
Oha, ich glaube, China ist auch ganz groß im Import von Schweinefleisch, ne?
Ja.
Also Schweinefleisch, Schweinehälften.
Und halt viel USA.
Ah, okay.
Und das könnte sich so ein bisschen auf Brasilien umschiften. Das erwarten zumindest diese Firmen.
Was schätzt du, wie viel Schweine pro Jahr so in China verdrückt werden?
Wahrscheinlich eine Milliarde.
Ich weiß
Schweine.
Es auch nicht. Ja, ne? Also ich bin ja auch, mal gucken, ob ChatGPT das weiß. Das ist schon wirklich relevant. Und dann vor den Feiertagen und so weiter, da kommen nochmal irgendwie so 70, 80, 100 Millionen extra Schweinchen rein. Also es wurden ungefähr 650 Millionen Schweine werden gehalten. Ah ja, ja. Na, ist alles ein bisschen unklar. Aber es ist eine hohe dreistellige Millionenzahl. Ja. Ist wahrscheinlich relevant. Ja. Ja. Okay.
Genau, das ist noch so eine ESG-Kategorie, die gut performt hat. Dann natürlich die ganzen Waffenfirmen, wo sich ja generell so ein bisschen das Mindset bei vielen geschiftet hat, dass man sagt, okay, Waffen sind vielleicht doch nicht so schlecht, wie wir alle dachten, sondern
das Einzige, was einen Bösen mit einer Waffe abhält, ist ein Guter mit einer Waffe. Ja. Hat schon USA seit 20 Jahren gesagt. Okay.
Ja. Und das haben wir dieses Jahr auch auf jeden Fall an der Börse gesehen. Und dann zum Beispiel so Branchen wie Kreuzfahrten sind extrem stark ausgebucht. Auch die Aktien da, so ein Carnival Corporation, extrem gut performt. Mhm. Also wirklich so viele Non-ESG-Branchen, die auch dieses Jahr sehr gut gelaufen sind.
Okay, das ist interessant. Haben die Wahlen in den USA da auch nochmal einen Trend befeuert? Also, dass man vorher sagte, naja, vielleicht weitere demokratische Regierung, dann ist ESG, hat vielleicht doch ein bisschen mehr Rückenwind und dann kam die Wahl und dann haben wir gesagt, okay, das wird dem ESG-Thema eher Wind aus den Segeln nehmen oder ist das, hat das noch keinen Einfluss drauf gehabt?
Also den Trend gab es davor schon sehr stark. Was es sicher nochmal ausgelöst hat, der Wahlsieg von Trump, war, dass diese Nachhaltigkeitsaktien, gerade so im Bereich der nachhaltigen Energien, dass die darunter gelitten haben durch die Trump-Wahl, weil er da auch ganz klar sagt, er will da Subventionen kürzen, dagegen vorgehen und so weiter. Und im Gegenzug haben Ölkonzerne profitiert. Aber da war der Effekt jetzt von der Trump-Wahl nicht so, dass man sagt, da sind die Aktien irgendwie 20% gestiegen deshalb, sondern es war eher marginal.
Was heißt das für so deutsche Unternehmen wie 1,5 Grad oder Enpal?
Also ich glaube, grundsätzlich hatten die ein sehr schweres Jahr. Aber nicht nur, weil die Nachfrage so stark sinkt, sondern auch, weil eben die Lager sehr voll waren bei vielen Produzenten und dieser Lagerbestand erstmal abgebaut werden musste. Das heißt, ich glaube, grundsätzlich gibt es da schon eine wachsende Nachfrage und es ist auch nicht so, dass diese Energieformen ja keinen Sinn machen. Ich glaube, was man eher zum Beispiel dieses Jahr gesehen hat, bei Rechenzentren, die extrem viel Energie brauchen, dass man sagt, okay, kurzfristig müssen wir es anders lösen, weil kurzfristig können wir gar nicht so viel über Solarenergie aufbauen. Und deshalb reaktivieren wir jetzt zum Beispiel Atomkraftwerke. Ja. Da hat Amazon, Google haben da alle Verträge abgeschlossen im Atomkraftwerkbereich.
Microsoft.
Genau. Also ich glaube, den Effekt sieht man, aber langfristig ist es jetzt trotzdem eine Branche, die gut funktionieren kann. Mhm. Ich glaube, was nicht attraktiv ist, ist selber Solarmodulhersteller zu sein, gerade in Europa oder in den USA, weil da einfach die Konkurrenz aus China viel zu günstig ist und einfach die Märkte überschwemmt. Aber wenn man so dieses Application-Layer und den Kundenzugang hat, das kann trotzdem attraktiv sein.
Wenn wir schon so ein bisschen in die USA gucken, ich glaube, es gibt auch immer wieder Unternehmen aus Deutschland, die immer stärker in den USA positive Prognosen haben. Ja, also Aldi, Sixt, Fielmann, Flixbus, haben die irgendwie auf einmal den amerikanischen Markt verstanden oder ist das einfach ein linearer Trend oder hat sich irgendwas geändert, dass auf einmal genau diese Unternehmen es viel einfacher haben, dort zu expandieren?
Also ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, dass ich jetzt auch bei den negativen Meldungen in Deutschland danach gesucht habe, okay, was gibt es für positive Beispiele eigentlich für die deutsche Wirtschaft?
Ja.
Und da fallen eben diese Firmen schon auf, die so ja alle eher langweilige Dinge machen. Also so ein Aldi einfach Supermärkte, aber ist mittlerweile einer der schnellst wachsenden Supermarktketten in den USA. Ein Sixt, einer der schnellst
wachsenden. Unter der Trader Joe Marke oder als Aldi?
Aldi auch, dem will ich Aldi-Läden. Genauso Sixt, die extrem stark expandieren. Fielmann hat jetzt zwei große Optikerketten dort übernommen. Flixbus ja schon vor 2 Jahren, glaube ich, Greyhound übernommen, die legendäre Busmarke. Und man sieht, dass deutsche Firmen schon noch immer sehr gut darin sind, so solche Themen sehr effizient hochzuskalieren und da dann einfach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hinzustellen. Und das sieht man auch bei diesen klassischen Ingenieursthemen immer noch. Zum Beispiel Siemens Energy hatte dieses Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr. Oder am krassesten war eigentlich dieses Jahr die Luftfahrtbranche.
MTU.
Und hat man damit Boeing mitbekommen, dass die massive Probleme haben. Und nicht nur Boeing, sondern auch so Zulieferer. Zum Beispiel gibt es ja verschiedene Turbinenhersteller. Und da gibt es einen aus den USA, Pratt & Whitney. Und die hatten auch einige Probleme dieses Jahr mit Qualitätsmängeln und so weiter. Und gleichzeitig die europäischen Player, ob es jetzt ein Airbus ist oder in Deutschland der Turbinenhersteller MTU, die haben solche Themen gar nicht. Und die laufen weiterhin echt extrem gut. Und das ist schon so ein positives Zeichen, dass wir in Deutschland schon noch diese Ingenieursthemen relativ gut hinkriegen.
Kennst du, wenn man mit dem Airbus losfliegt, gibt es ja immer dieses Geräusch und diese Kennst du das?
Ja.
Weißt du, was das ist?
Ich dachte immer, dass sich da die Reifen einziehen.
Nee, das passiert ja meistens schon, wenn man noch am Boden ist. Aber da wird sozusagen ausgeglichen die Gewichtsverteilung. Also da wird sozusagen unter dem Fußboden werden Gewichte hin und her geschoben an so einer Gewindestange, sodass einigermaßen das Gewicht gut verteilt ist. Weil manchmal sitzen irgendwie vorne so die dicken Leute wie ich und hinten dann die schlanken Leute wie du. Und dann muss sozusagen ein bisschen Gewicht nach hinten verteilt werden. Und das Geräusch ist im Grunde das Verteilen der Gewichte, sodass sie einigermaßen einfach ohne großes Geruckel starten können und auch besser in der Luft liegen oder weniger Treibstoff verbrauchen.
Ah, spannend. Ja, ja. Das ist generell eine faszinierende Branche. Also auch diese Turbinenhersteller. Ja. Das sind ja eigentlich geniale Businesses. So eine Turbine baust du einmal, dann bist du eigentlich beim Flugzeugtypen auch fix gesetzt. Mhm. Und so ein Flugzeugtyp wird ja über Jahrzehnte gebaut. Und wenn du einmal so eine Turbine installierst, dann fliegt die auch für 30 Jahre. Mhm. Und du verdienst ja über 30 Jahre mit den Wartungsverträgen Geld. Also es sind eigentlich so Recurring Revenues par excellence und auch ein Markt, wo jetzt irgendwie junge Startups fast nicht reinkommen können. Ja, weil das Investitionsvolumen so gigantisch ist, dass du so eine Turbine entwickelst.
Ja.
Und solange du da keine Fehler machst, bist du da eigentlich gesetzt.
Sicherheitsbranche, hast du eben oben schon erwähnt, dass so ein kleines bisschen auch Defense-Tech ganz anders gesehen wird als vielleicht noch vor 1, 2, 3 Jahren. Und ich glaube auch, dass der Trend sich noch ein bisschen in die Richtung weitergehen wird. Dann gibt es auch noch so ein zweites Layer, wie zum Beispiel Bodycams oder Taser, also Non-Lethal oder Surveillance-Cam oder sowas. Auch da gibt es, glaube ich, starke Profiteure, ne?
Genau, da gibt es so eine Firma, die dafür sehr bekannt ist in den USA, Exxon heißen die. Und die machen eigentlich eben so Taser-Geräte oder Bodycams. Und die haben es dieses Jahr geschafft, sehr effizient auf den KI-Hype aufzuspringen. Mhm. Und die machen dann zum Beispiel aus den Aufnahmen von der Bodycam automatisch so einen Polizeibericht und das spart halt so einem Polizisten ein paar Stunden Arbeit pro Tag. Und damit haben die nach wenigen Monaten schon ein paar 100 Millionen Umsatz nur mit dieser KI-Software gemacht. Und das ist jetzt wahrscheinlich von der Software her alles nicht total engineert, das ist wahrscheinlich einfach ein einfacher Layer über ChatGPT drüber. Aber sie haben halt den Kundenzugang, sie wissen, wie sie das sicher bauen müssen für die Polizei und die Behörden und schaffen es so eben extrem effizient, jetzt nochmal so ein Software-Business dazu zu skalieren. Mhm. Und die Aktie hat dieses Jahr auch sich mehr als verdoppelt.
Dieser Bodycam-Markt in den USA in der Polizei ist auch total verrückt. Also es wird ja irgendwie, na, man kann es ja für jede Aufnahme irgendwie so einen Request of Freedom of Information stellen und dann wird das irgendwie freigegeben, auch in kürzester Zeit. Und es gibt auf YouTube halt so ein Dutzende YouTube-Kanäle, die nichts anderes machen, als jeden Tag irgendwie spannende Bodycam-Footages hochzuladen.
Ja.
Und das sind, also sehr häufig kriegen die Abrufe in wenigen Tagen Millionen oder die Videos Millionen Abrufe. Und das ist tatsächlich so ein bisschen wie so eine TV-Show. Also dann gibt es so einen kleinen Erzähler, der sagt dann, aber sie wussten noch nicht, in welche Probleme sie wirklich hineinkamen. Ne? Und dann sind das so 20, 30 Minuten Filme. Und das Spannende ist natürlich, die Kameras werden immer besser. Das heißt, es ist wirklich so ein bisschen so wie TV gucken. Ja. Und man weiß halt, es ist echt. Das ist nochmal so eine besondere Aufregung natürlich, weil man weiß irgendwie so, oh, was passiert jetzt gleich, werden die gleich losfahren und so. Und wie man auch aus der TV-Show Cops irgendwie weiß, ist das Interesse ja eh immer groß an der Arbeit von Polizisten.
Ja.
Aber im Grunde sind so diese Bodycam, also die kriegen halt kostenlos ihr Videomaterial, dürfen das veröffentlichen und das ist sozusagen Cops 4.0. Also wirklich, wirklich spannend und sehr großer Markt und gucke ich gerne regelmäßig rein.
Ich bin letztens in so eine Rabbit Hole von Gerichtskanälen gestoßen. Die laden auch so Gerichtsverhandlungen einfach massenhaft hoch. Gibt es auch so riesige Kanäle,
ja,
die einfach so Gerichtsverhandlungen mitfilmen, ja, von Bagatelldelikten, ja, bis hin zu auch schon ernsteren Themen.
Ja.
Und dann gibt es irgendwie einen Richter, der ist immer mega nett zu allen. Und dann gibt es einen anderen, der macht immer alle nieder. Und ja, das gucken sich auch 100.000 Leute an.
Ja.
Also ist schon absurd.
Ja, das ist genau, wie transparent das ist. Und einfach jede Person, dann wird auch mit Namen und wo die herkommen und ja, so weiter. Und das ist ja dann für immer online. Also ja, man hat da wenig Rechte, dass man vielleicht sagt, du bist betrunken Auto gefahren. In 2 Jahren vergessen wir es auch wieder oder sowas. Aber die sind dann für immer mit 10 Millionen Abrufen da irgendwie auf YouTube zu finden.
Ich fand das auch, es gab jetzt diesen Mord von dem United Health CEO,
der erschossen
wurde,
ja,
in New York. Und da wurde auch sofort das Videomaterial öffentlich von den Sicherheitskameras, ja, die genau gezeigt haben, wie er da ermordet wurde.
Ja.
Das war, glaube ich, in Deutschland auch anders. Das würde nicht so in die Öffentlichkeit kommen.
Das habe ich jetzt gerade irgendwie gesehen, dass da irgendwie die Zahl 289 so verschwörerisch spannend häufig auftaucht. Also irgendwie in seinem Twitter-Profil hat er so ein Pokémon gehabt. Das Pokémon hat die Nummer 289 in dem Deck.
Also der Mörder?
Der Mörder, genau. Der alleged Mörder, ne? Der Luigi Mangione.
Ja.
Dann ist irgendwie, hat er wahrscheinlich, soll er haben, eine abgelehnte Rücken-OP gehabt und sozusagen die Ablehnungsnummer war Nummer 289, also dieselbe Nummer, beides waren 289. Und dann ist er ja bei McDonald's festgenommen und McDonald's ist genau 289 Meilen entfernt gewesen vom Tatort und so weiter. Also sozusagen, ich glaube, wahrscheinlich, sein Bruder hat irgendwie 289 Leuten, denen er folgt und so. Also es ist irgendwie so eine zentrale Zahl, wo Leute dann auch durch diese Public-Recherchen ganz schnell darauf aufmerksam geworden sind und gucken, ob das irgendwie weitere Bedeutung hat oder was da noch dahinter
steckt. Aber das ist noch nichts irgendwie.
Wahrscheinlich. Das
ist die Vermutung jetzt, dass alles gestaged ist, weil.
Das, also gibt's natürlich auch, aber es ist natürlich eher fringe und es ist wahrscheinlich, also das vielleicht wollte der schon darauf hinweisen, dass er irgendwie abgelehnt wurde und dass das so ein bisschen ihn motiviert hat, irgendwie unglücklich zu sein. Aber ich glaube, viele von diesen 289er Zahlen ist eher Zufall, weil es ja in so einer in so einer Festnahme werden wahrscheinlich irgendwie 10.000 Zahlen kreiert, ja. Datum, Uhrzeit, Gewicht, welche der Cop hatte eine Badge Number und dieses Auto hat eine Telefon, also da gibt's einfach wahnsinnig, das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so unendlich unwahrscheinlich, dass man 10-mal die Zahl 289 findet oder sowas. Also wahrscheinlich wird's wohl eher sowas sein. I don't know.
Aber die Reaktion darauf ist schon generell spannend. Es gibt auch so riesen Fundraiser-Seiten für den Mörder.
Ja, die wurden,
auch teilweise, die eingestellt wurden. Ja, und es gibt auch neue Firmen, die nochmal einen Fundraiser aufgemacht haben, wo wirklich Hunderttausende gespendet wurden.
Ja.
Aber es ist generell auch eine spannende Entwicklung. Also dann bei den anderen Krankenversicherungen wurden die Namen der CEOs und die Bilder entfernt.
Ja.
Und man sieht generell in den letzten Jahren Trend, dass diese Sicherheitsausgaben auch von großen Tech-Firmen für ihre Manager immer weiter gestiegen sind und die teilweise Millionen nur für Sicherheit ausgeben bei so Milliardären.
Und das könnten alles Millionen sein, die vielleicht eher in Versicherungsausschüttungen gehen könnten, wenn jetzt nicht so ein riesiger Aufruf durch die Menge ginge, dass es ja eine tolle Sache gewesen war. Also ich finde das wahnsinnig bedenklich, dass so viele Leute das irgendwie unkritisch als
Demokratisches Mittel
oder Robin Hood, genau, total verrückt. Ja. Total verrückt. Ja, okay. Ja, spannend. Das Interessanteste, was ich da noch sozusagen, also habe natürlich auch, ich versuche mal zu beiden Seiten irgendwie mir irgendwie Leute anzuhören und jemand, der sagt, dass das eigentlich eine gute Idee sei oder total fair sei, dass man auch mit Gewalt Forderungen durchsetzt oder auf Probleme aufmerksam macht, ist jemand, der sagt, dass schon Thomas Jefferson, einer der Gründungsväter der USA, gesagt hat, der Baum der Demokratie, die Wurzeln müssen regelmäßig mit dem Blut gegossen werden von Demokratiefeinden oder von Menschen. Also es muss regelmäßig muss irgendwie gechallenged werden, ob da, wo die Demokratie hingeht, das hingeht. Und dass dafür politische Gewalt eingesetzt wird, ist sozusagen laut Thomas Jefferson legitim. Und das gilt für viele so als die Paradeerklärung, warum es wirklich okay ist, ab und zu auch mal Gewalt in der Politik einzusetzen.
Also wie bist denn die Leute, die in der Bibel irgendwas reinlesen oder im Koran und dann sagen, es ist eh okay, weil vor 100 Jahren wurde das so und so gesagt.
Ja, aber es war schon ein relativ blutiges Zitat von dem Thomas Jefferson. Ja. Also kann man ja nachgucken. Ja, spannend. Okay, vielen Dank. Ich möchte gerne weitermachen, beziehungsweise noch weiter. Es gibt so viele Themen, die wir mitgenommen haben. Es gibt auch noch so alte Themen, die ich natürlich, wo ich immer noch dachte, die sind noch mega hip, aber die sind gar nicht mehr so hip. Also Starbucks geht's, glaube ich, nicht mehr so gut. Nike geht's, glaube ich, nicht mehr so gut. Was habe ich da wieder für Trends verpasst?
Ja, also man hat dieses Jahr generell so einen Absturz von sehr vielen ikonischen Marken gesehen. Also einmal im Tech-Bereich, so ein Intel, Boeing, also wirklich so legendäre Firmen.
Die ich glaube, bei Intel war es ja so, hätte man irgendwie 1994 1.000 Euro angelegt, dann wären es jetzt immer noch 1.000 Euro gewesen oder sowas.
Das kann gut sein
mittlerweile, unfassbar.
Ja, das ist schon, und bei Boeing ja auch wahnsinnig stark abgeschmiert so. Ja. Und das Krasse ist eben auch bei diesen ikonischen Marken, wo man eigentlich immer aus Börsensicht hat man früher immer gesagt, okay, wenn so eine Nestlé oder eine Nike oder eine Starbucks mal ein bisschen fällt, ist eigentlich immer sinnvoll nachzukaufen, weil das sind Marken, die sind so dominant, dass sie sich immer erholen werden. Aber es gab einfach in den letzten Jahren in all diesen Bereichen eigentlich strukturelle Änderungen.
Mhm.
Ich glaube, ein Starbucks ist zum Beispiel einfach viel zu teuer geworden und wurde dann gleichzeitig von starker neuer Konkurrenz.
Zu teuer geworden für die Kunden, die keine Lust mehr haben, 6,80 Euro für einen Espresso auszugeben?
Genau, genau. Und wurde gleichzeitig von Konkurrenz überrannt, die einfach effizienter sind. So ein Dutch Bros, die viel kleinere Läden haben, wo man dann nur bei Drive-Thru bestellen kann, die auch irgendwie cooler wirken. Dann in China, was ja für die ein riesiger Markt ist, gibt's Luckin Coffee. Gibt mittlerweile noch eine Kette, die von den Luckin Coffee Gründern gegründet wurde. Cotti Coffee heißt die. Die haben beide so um die 10.000 Läden. Das heißt, da gibt es extrem viel Konkurrenzdruck und gleichzeitig einfach die Preise, die überzogen wurden.
Hast du im Kopf, wie viele Filialen so ein Starbucks hat?
Müssen, glaube ich, global 30.000 sein. Ja,
okay.
Genau, aber in China wurden sie schon überholt, auf jeden Fall von Luckin.
Okay, am meisten hat Subway, ne? Filialen oder so?
Das kann sein, ja, weil die auch relativ klein sind.
Ja, okay. Okay, danke. Wurden überholt von Luckin Kaffee?
Genau, in China und auch in den USA läuft es einfach gar nicht gut. Ja. Und sie haben auch dieses Image von irgendwie einer coolen Marke ja total verloren bei jungen Leuten.
Mhm.
Ich weiß noch, als ich irgendwie jung war und vom Dorf kommt, wenn man dann in die Stadt ist, dann war es irgendwie cool, bei Starbucks zu sein. Das ist, glaube ich, einfach nicht mehr so. Eine andere Entwicklung sieht man bei Nestlé, wo auch immer klar war, okay, das sind eigentlich so ikonische Lebensmittelmarken, aber auch die haben es am Ende mit den Preisen überzogen und dann haben die starken Konkurrenzdruck durch diese ganzen jungen Marken, da ist ja auch hier zum Beispiel Holy Energy zu Gast, glaube ich.
Ja.
Koro ist auch eine riesige Marke, wenn ich jetzt zu Edeka gehe, gibt es irgendwie ein Regal, wo nur Koro-Produkte stehen, ein Regal, da stehen nur ESN und More Nutrition-Produkte und das verdrängt natürlich auch so Player wie Nestlé, die einfach zu teuer sind und dann auch nicht mehr so richtig innovativ und das ist nichts, was sich jetzt einfach von sich ändern wird, wenn es der Wirtschaft wieder besser geht.
Ja.
Und genauso beim Nike, die haben auch viel Innovation verschlafen und mittlerweile gibt es eben extrem viele Milliarden Sportfirmen von Vuori, Lululemon, On, Hoka, die da Marktanteile abgegraben haben in den letzten Jahren. Und auch das wird ein harter Turnaround, wenn man den überhaupt nochmal in der Größenordnung hinkriegt.
Interessant. Zum Thema Coffee fällt mir noch ein, hier in der Schanze in Hamburg gibt es das Copenhagen Coffee Lab.
Ja.
Da sitze ich irgendwie regelmäßig und trinke was und sitze irgendwie eine Stunde am Laptop. Und irgendwann haben die aufgehört zu bedienen. Und ich hab mich einmal hingesetzt und angefangen zu arbeiten und irgendwie so 3-4 Mal hintereinander habe ich eine Stunde gearbeitet, kam keiner, habe ich nichts konsumiert, einfach nur sozusagen die Wärme genossen, auf Toilette gegangen, Hände gewaschen und so weiter, Strom mitgenommen. Und dann habe ich mal gefragt, so, warum bedient ihr mich eigentlich gar nicht mehr? Und dann sagen sie, ja, da haben wir jetzt geändert, wir bedienen nicht mehr, man kann es nur noch irgendwie am Tresen kaufen. Kriegen die meisten Menschen, glaube ich, gar nicht mit, die da irgendwie sitzen. Habe ich gefragt, warum das denn? Das ist ja, also ich habe jetzt irgendwie 3-4 Mal hintereinander eine Stunde gesessen, Strom getankt und habe nichts konsumiert. Das ist ja sehr schade. Und dann sagen sie, ja, aber wir hatten einfach so viele Kunden, die nicht bezahlt haben. Also die hatten dann natürlich immer gehofft oder haben dann nicht abkassiert, wenn sie ausgeliefert, wenn sie bedient haben, sondern haben dann am Ende eigentlich drauf gesetzt, dass die Leute zum Tresen kommen und dann bezahlen, bevor sie gehen. Und die meinten, das war im mittleren 2-stelligen Prozentbereich, dass die Leute nicht bezahlt haben.
Boah.
Ja, und das ist schon ganz schön krass, ne? Also, ja.
Das habe ich auch noch nie gehört.
So kann man auf jeden Fall die Kaffeeausgaben auch ein bisschen verbessern. Okay, das heißt, so Nike, hast du ungefähr im Kopf, wie da die Marktkapitalisierung ist heute versus vielleicht vor ein paar Jahren?
Könnte man nachgucken. Ich glaube, sie müsste sich ungefähr halbiert haben seit dem Hochpunkt. Hm. Ist natürlich auch immer in so einer Hochphase, ist die Firma vielleicht auch teurer, als sie eigentlich wert ist.
Ja, verstehe.
Aber trotzdem sagst du ein bisschen die Gesamtentwicklung und jetzt letztes Quartal ist der Umsatz auf jeden Fall um 8% gesunken und soll in den nächsten Quartalen so weitergehen, weil jetzt die Strategie vom neuen CEO ist. Die haben sich eigentlich zu sehr auf so die Kernprodukte, die beliebtesten Sneaker fokussiert.
Ja.
Und dadurch wurden die aber dann omnipräsent und hatten nicht mehr so diesen coolen, bisschen exklusiven Vibe.
Ja,
und deshalb ist seine Strategie jetzt, er räumt das ganze Lager leer. Da gibt es auch kranke Rabatte auf der Website, teilweise 30% Rabatt auf irgendwelche Dunks. Mhm. Und seine Strategie ist jetzt alles leer zu räumen und dann im nächsten Jahr reinzugehen. Das ist natürlich auch für einen neuen CEO. Deshalb ist in solchen Phasen auch gut, einen neuen CEO zu kriegen, weil der natürlich erstmal sagen kann, okay, fürs erste Jahr kann ich eh nichts, dann mache ich hier harte Maßnahmen, da wird mich niemand für bestrafen.
Ja.
Und dann kann ich aber von einer schlechten Basis wieder neu anfangen.
Ja.
Und das ist natürlich für einen CEO, der jetzt länger im Amt ist, schon schwierig. Obwohl es auch für die CEOs meistens egal ist. Also Pat Gelsinger, der CEO von Intel, ist dieses Jahr auch rausgeflogen. Der hat den Börsenwert von Intel halbiert und ist mit 10 Millionen Abfindungen dann noch gegangen zu seinem...
Als Belohnung dafür, dass er den Börsenkurs halbiert hat.
Genau, zu seinem nicht so schlechten Gehalt.
Der hatte auch ein relativ verrücktes Twitter-Game, oder? Also der hat doch, glaube ich, auch relativ viele Psalme, Gebete und so weiter auf Twitter gepostet die letzten Jahre. War das der? Weißt du das?
Ja, das könnte sein, habe ich nicht mitbekommen.
Also total, teilweise gab es da richtig lustige Memes, dass er dann wirklich so Stoßgebete gepostet hat und dann irgendwie 2 Tage später waren dann irgendwie Quartalzahlen und die total schlecht gelaufen sind. Also wo man wirklich so, um Himmels Willen, wie kann man dann irgendwie, also ich hatte dann damals den Twitter-Feed angeguckt, aber war mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich der CEO war oder nicht, aber habe das öfter gelesen. Okay.
Aber nochmal zu Nike in der Spitze, 2021 fast 300 Milliarden wert.
Ja.
Mittlerweile 100 Milliarden.
Ja, verrückt. Ich habe jetzt gerade mal parallel mein Lieblings-SEO-Tool Systrix aufgepackt und da einfach mal gefragt, ob das Suchvolumen nach dem Wort Nike, wie sich das irgendwie verändert hat. Und das sieht eigentlich eher stark aus. Also da hat sich das über die letzten 4 Jahre in Deutschland zumindest jetzt nicht irgendwie verbessert oder verschlechtert stark, zumindest auf keinen Fall halbiert. Also das ist schon interessant. Was meinst du, wenn wir jetzt irgendwie About You und Zalando fragen, würden die auch sagen, ja, Nike verkauft sich überhaupt nicht so gut wie die letzten Jahre oder...
Also würde ich stark davon ausgehen, weil zum Beispiel Foot Locker, die hatten bei den letzten Quartalszahlen auch wirklich stark unterperformt und haben das auch mit Nike begründet, weil Nike eben zum Beispiel auf ihrer Website so harte Rabatte gibt, die in Foot Locker gar nicht mitgeht, weil sie sich sonst die Handelsmarge zerstören wollen. Ja. Aber damit kommen halt die Leute nicht mehr zu Foot Locker, sondern bestellen direkt bei Nike.
Ja.
Aber grundsätzlich gibt es eigentlich da in Bezug auf Nike auch einen Trend, der diesen ganzen Händlern helfen sollte. Denn der letzte CEO, der jetzt auch das so ein bisschen mitverantwortet hat, die Situation jetzt, der hat da sehr stark auf so eine D2C-Strategie gesetzt, also dass man direkt an Kunden verkauft, in eigenen Shops.
Individualisierung und so einen Unsinn.
Online-Shop, genau. Und man hat aber gesehen, dass die Masse der Kunden eigentlich nicht direkt bei der Marke kauft, sondern die gehen immer noch lieber zum Händler und haben die komplette Auswahl.
Ja.
Und das hat Nike jetzt wieder zurückgedreht und gibt wieder mehr auch gute Produkte an die Händler. Das heißt, tendenziell sollten von der Entwicklung die Händler langfristig profitieren, aber kurzfristig kann ich mir nicht vorstellen, dass Nike jetzt bei Zalando oder About You extrem gut läuft.
Okay. Zalando, About You, letzte Woche Übernahme, letzte Woche Übernahme
Beziehungsweise wenn das rauskommt, wahrscheinlich schon ein bisschen länger.
Ja, okay, aber genau. About You wird an Zalando verkauft. Ich habe, glaube ich, nicht nur einmal oder so bei About You eingekauft. Ich war irgendwann am Anfang mal bei Zalando eingeloggt und dann halt einfach nie verstanden, ob es bei About You für mich eine andere Auswahl gibt als bei Zalando. Ist das so dieses typische Problem des First Movers, der einfach irgendwie schon so viele Leute einloggt, die gar keine Motivation haben, dann nochmal woanders zu gucken?
Das ist sicher ein Faktor. Also ich glaube, so diese Standard-Fashion-Shopper, die einfach gar nicht so viel Bock auf Fashion haben und jetzt dann einfach so ihre Basics bestellen, die kriegen es bei Zalando und sind damit happy und kriegen dann im Zweifel auch die schnellste Lieferung. Ich glaube, was About You schon geschafft hat, ist in so einer anderen modeaffinen Zielgruppe gewisse Dinge zu erreichen. Sie haben ja auch so eigene Marken gebaut mit Leger, mit 6PM und so weiter. Also ich glaube, sie haben da schon eine Nische und auch andere Zielgruppen. Und deshalb macht die Übernahme in dem Sinn auch Sinn, weil sie sich dann zusammentun können und dann einfach gemeinsam eine breitere Zielgruppe als Firma ansprechen. Also das glaube ich schon, aber ich war jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie von meiner Sicht aus Nicht-Mode-Typ eine harte Differenzierung gesehen hätte.
Der Vorteil von Zalando ist jetzt wahrscheinlich, dass sie nicht zweimal das gleiche Personal für die gleichen Aufgaben brauchen werden. Gibt es weitere Synergieeffekte? Gibt es auf einmal damit jetzt viel, viel mehr Wachstum? Haben die sich das Wachstum gegenseitig kaputt gemacht bisher?
Genau, also sicherlich ist einmal Kostensparen auf Personalseite, auf Logistikseite wahrscheinlich auch ein großer Faktor. Vielleicht auch ein bisschen bei Software-Themen, das wird man sehen. Was man schon so mitkriegt von Leuten, die jetzt auch früher bei About You oder Zalando waren, dass die sich schon oft auch harte Rabattschlachten geliefert haben oder dann irgendwie gegenseitig mit Angeboten konkurriert haben. Da geht sicher ein Konkurrent vom Markt, das könnte es ein bisschen einfacher machen. Gleichzeitig ist das auch so ein bisschen, glaube ich, eine beschränkte Digitalsicht. Also der Übernahme wurde jetzt sehr gehypt, wenn man so gesagt hat, okay, Zalando hat jetzt im Grunde dann der Online-Shop-Monopol in Deutschland. Aber am Ende sind die großen Online-Händler immer noch ein Zara, ein H&M, ein Uniqlo, die ja weiterhin groß sind, die weiterhin auch online stärker ausbauen. Und die Konkurrenz bleibt ja und wird auch nicht weniger. Also ich glaube, ganz so stark, wie manche jetzt denken, ist diese Online-Stellung auch nicht. Und es ist so, man schaut ja eigentlich bei Übernahmen, fragt man sich ja immer so ein bisschen, was kauft jetzt eigentlich die Firma ein? Also eine Sache, die logisch ist, dass man zum Beispiel eine Firma kauft, die schneller wächst als man selbst, wenn man dann insgesamt schneller wächst. Oder eine Firma, die profitabler ist als man selbst, wenn man insgesamt profitabler wird. Oder eine Firma, die günstiger bewertet ist als man selbst, weil wenn jetzt ein About You mit einmal Umsatz bewertet wird, man selber wird mit 10-mal Umsatz an der Börse bewertet, dann kauft man den Umsatz von About You günstig ein und wird beim eigenen Börsenwert extra dafür bezahlt sozusagen.
Arbitrage.
Genau, so eine Multiple-Arbitrage würde man das nennen. Und da ist bei About You ein bisschen stärkeres Wachstum wie Zalando, aber auch kein starkes Wachstum, unter 10%. Marge viel schlechter bei About You und eigentlich ist es vor allem so eine Multiple-Arbitrage. Also About You war deutlich günstiger, bewertet gemessen am Umsatz. Und wenn Zalando schafft, dass man das so profitabel kriegt wie das eigene Business, hat sich das eigentlich schon gelohnt.
Wir haben uns beide jetzt schon so ein bisschen geoutet, dass wir zum Thema Fashion nicht unbedingt Cutting Edge ganz weit vorne sind. Oder es uns nicht wichtig ist, da ganz weit vorne zu sein. So. Es gibt aber noch den großen Luxusmarkt, ist einmal High-End, einmal Massenluxus, der für mich auch komplett schwer nachzuvollziehen, irgendwie total wächst. Also es gibt wenig Dinge, wo ich gerne viel Geld ausgebe, vor allen Dingen nicht, wenn es keine zusätzlichen Funktionalitäten oder sowas hat. Kannst du oder hast du verstanden, warum der Luxusmarkt so wichtig geworden ist die letzten Jahre? Ist das einfach, weil die Leute sich mehr darstellen wollen durch Social Media? Warum hat der Luxusmarkt so einen krassen Rückenwind?
Also man muss sagen, dass dieses Jahr für Luxusmarken gar nicht einfach war. Also gerade der Massenluxus von jetzt Gucci über eigentlich Louis Vuitton, alle LVMH-Marken, Prada und so weiter, denen geht es allen dieses Jahr gar nicht gut. Bei denen sind all dieses Jahr der Umsatz gesunken. Und ich glaube, das kommt eben daher, dass Luxus sich in den letzten Jahren, früher war das ja echt ein Elitenprodukt am Ende, also wirklich eigentlich nur die wirklich Reichen haben sich so Luxusprodukte gekauft. Und in den letzten Jahren, vor allem bei der jungen Generation, wahrscheinlich durch Social Media und dadurch, dass einfach diese Außendarstellung wichtiger wird, haben auch junge Menschen im Mittelstand oder denen es vielleicht wirtschaftlich gar nicht so gut geht, auch auf einmal Louis Vuitton, Gucci und so weiter gekauft. Das Problem ist aber natürlich dann in der schwierigen wirtschaftlichen Phase, bricht diese Kundenbasis weg. Und das hat man dieses Jahr sehr eindeutig gesehen, weil diese Marken, die in die Masse gehen, wie eben Louis Vuitton, wie ein Gucci, die sind alle geschrumpft. Gleichzeitig gibt es ja noch diese High-End-Luxusmarken, die so teuer sind, dass du als Mensch, der nicht super reich ist, dir die gar nicht leisten kannst. Also ein Hermès oder Brunello Cucinelli. Und die sind dieses Jahr stabil mit 10% weitergewachsen und haben von dieser restlichen Branche einfach wirklich gar nichts mitbekommen.
Was hat so ein LVMH an Marktkapitalisierung? Also ich glaube, die sind irgendwie 310 Milliarden Euro schwer. Da sagst du, die sind ein bisschen zurückgegangen, sind immer noch deutlich über dem, was sie zum Beispiel 2020 waren oder sowas oder natürlich, was sie davor waren. Also zu 2020 oder sowas haben die sich trotzdem immer noch fast verdoppelt. Was für eine Marktkapitalisierung hat so, nicht Bruno Banani, was, wie heißt die?
MS, also Brunello Cucinelli, die sind noch relativ klein, aber zum Beispiel MS, die sind 240 Milliarden wert mittlerweile.
Ah, okay.
Und die machen aber zum Beispiel 15 Milliarden Umsatz.
Ja.
Ein LVMH Asch macht über 80 Milliarden Umsatz.
Oh.
Und ein MS wird einfach dafür, dass sie so stabil sind und so eine Luxusposition haben, extrem viel teurer bewertet. Also LVMH Asch wird mit dem 20-fachen vom Gewinn bewertet und ein MS mit dem 50-fachen, weil Investoren einfach so eine große Prämie dafür zahlen, dass es so eine stabile Luxusmarke ist. Und das hat man eben bei LVMH Asch gesehen, dass sie das nicht sind. Dass sie zwar immer noch Marktführer im Luxusbereich sind und auch eine starke Position haben und auch mega smartes Management, aber am Ende die Marken richten sich so stark an die Masse, dass es halt nicht so stabil ist wie ein MS.
Könntest du sagen, ich hoffe, MS stellt auch Taschen her, wahrscheinlich auch, ne?
Ja.
Könntest du sagen, dass eine MS-Tasche auch irgendwie 5-mal teurer ist als eine Louis Vuitton-Tasche oder
so?
Ja,
sowas? Auf jeden Fall. Okay. Die sind deutlich teurer. Es gibt ja diese bekannte Birkin-Bag zum Beispiel, die extrem teuer ist. Und man muss auch wirklich sagen, während ein LVMH Asch auch auf Masse geht und teilweise Qualität kürzt, produziert so ein MS wirklich noch alles selber. Die haben da Artisans irgendwie und deren Wachstum ist auch begrenzt jedes Jahr. Die wachsen auch nie stärker als irgendwie um die 10%, weil die halt selber in ihren Schulen die ganzen Handwerker ausbilden, die dann lernen, diese Taschen zu bauen.
Ich habe auch gesehen, so, wenn das nicht okay ist, dann werden wir das niemals verkaufen. Und so, weil das ist natürlich, glaube ich, auch viel Legendenbildung. Aber dann habe ich das so verstanden, die Investoren sagen, es wird immer Top 10% geben oder Top 4% oder Top 1% geben, die gerne das Teuerste kaufen. Und das ist dann eher Hermes.
Ja.
Und aber die vielleicht Top 10%, die auch mal sich auf Later Pay, wie heißt das, Zeitskauf, sofort.
Buy Now Pay Later.
Ja, genau. Ja. Die sich darauf dann irgendwie so eine 1.000-Euro-Tasche kaufen oder sowas. Das wird mit der Wirtschaft immer fluktuieren. Ist das so ein bisschen die Wette?
Genau, das ist die Wette. Ja. Und das hat man auch dieses Jahr recht deutlich gesehen.
Mhm.
Und es ist tatsächlich, also es ist tatsächlich so, dass jetzt zum Beispiel auch ein Brunello Cucinelli, die auch so diese Legende haben, und es ist auch wirklich so, dass da die Handwerker noch selber in Italien produzieren, die haben zum Beispiel entsprechend auch viel schlechtere Margen. Mhm. Den Gründer musst du dir mal angucken, ist eine sehr exzentrische Figur, so, da darf man auch irgendwie nach 17:30 darf niemand in der Firma mehr Mails schreiben, da gibt's Sterneköche da in dem Dorf, wo das alles produziert wird, und der sagt immer, er findet's nicht gut, wenn eine Firma zu hohe Margen hat. Weil wenn er in einem Restaurant ist und da gibt es irgendwie eine Pizza für $50, dann findet er es einfach zu teuer und dann geht er da nie wieder hin. Und er glaubt deshalb, dass diese Luxusmarken, die wie EBIT-Margen von 40% haben, können langfristig nicht überleben, weil die Kunden irgendwann zu smart sind. Und deshalb hat er irgendwie so eine Marge von rund um 15%, also nicht mal die Hälfte von dem MS, aber dafür eben auch eine sehr stabile Marktposition.
Spannend. Das ein Thema, oder was mich natürlich immer noch interessiert, ist das Thema Streaming. Das hat dieses Jahr auch wieder gut geklappt, ne? Eigentlich sind die Streaming-Portale so in der Corona-Zeit nach oben gegangen, weil natürlich jeder Zeit hatte und zu gucken und so weiter. Und dann hat man gesagt, so, es kann natürlich irgendwie, die Leute können ja ihr Abo nur einmal ausgeben und so weiter.
Ja.
Aber bis jetzt ist das noch nicht so passiert, dass die Streaming-Anbieter da sehr stark irgendwie zusammengestrichen werden, oder?
Also eigentlich gab es mal während Corona einen Hype, wo dann auch viele aus dem Boden geschossen sind und wo viele sehr viel investiert haben und einfach alle relativ unprofitabel werden, weil sie es waren, weil sie so viel in Content investiert haben. Und im letzten Jahr war es dann schon eher so, dass so eine Realisierung gekommen ist, wo dann auch viele einsparen mussten und wo die Aktien eigentlich alle abgestraft wurden. Aber jetzt hat man dieses Jahr gesehen, Netflix, Disney, die haben alle die Preise angehoben, also gerade diese großen Plattformen, haben die Preise angehoben, sind gegen Password-Sharing vorgegangen und trotzdem war die Kundenanzahl sehr stabil, beziehungsweise ist sogar gewachsen. Und das heißt, man hat eigentlich dieses Jahr gesehen, dass diese Streaming-Geschäftsmodelle doch ein bisschen stabiler sind, als man ursprünglich dachte. Und da die Abonnenten bei den großen Plattformen doch recht treu sind. Und deshalb sind die Aktien sehr gut gelaufen. Das Gleiche hat man zum Beispiel bei Spotify gesehen. Ich glaube, die haben Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres das erste Mal seit zig Jahren die Preise angehoben. Weil eigentlich die These bei Spotify mal war, der meiste Inhalt, der da ist, also fast alles, die ganze Musik, die ganzen Podcasts, sind total ersetzbar. Die haben nicht wie Netflix Serien, die es nur da gibt, sondern ist total ersetzbar durch alle Konkurrenten. Und deshalb haben sie nicht so eine Preissetzungsmacht. Aber man hat gesehen, die wachsen trotz der Preiserhöhungen weiter und es gab sehr wenige Kunden, die deshalb gecancelt haben, weil sich das einfach im Nutzverhalten mittlerweile etabliert hat. Man hat irgendwie die Playlists da drin, man hat den Spotify-Jahresrecap. Und auch das ist ein viel stabileres Geschäftsmodell, als man früher gedacht hat. Auch wenn diese Filmstreamer attraktiver sind, weil die nicht einen fixen Share an die Künstler abgeben müssen. Das Problem hat Spotify einfach, weil die halt immer ihre 80% an die Künstler abgeben.
Ich glaube, die Leute, die bis hierher zugehört haben, die sind auf jeden Fall auch noch interessiert an so einer Prognose von dir, wo man irgendwie im nächsten Jahr am meisten Geld verdienen kann, nur. Fast jeder Mensch kommt ja sozusagen mit versteckten Investmentkapital zur Welt. Ja, also jeder Mensch hat zwei Nieren, braucht aber nur eine.
Ja.
Auf dem Schwarzmarkt kriegt man bis zu $100,000 für eine Niere, wenn man vielleicht mit dem Alkohol ein bisschen aufgepasst hat in seinem Leben. Wenn ich jetzt meine $100,000 realisiere, indem ich eine Niere im Schwarzmarkt verkaufe, wo würdest du die anlegen?
Also wenn man es ganz spekulativ will oder wirklich sozusagen alles oder nichts, dann würde ich echt eher Richtung Krypto schauen. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie an der Börse aktiv ist.
Ja, so spricht auch jemand, der noch keine Kinder hatte.
Dann sind die kurzfristigen Wetten, würde ich sagen, eigentlich immer Momentum-Wetten, die besten Chancen haben. Also sich angucken, okay, welche Firmen haben gerade extrem viel Momentum, wo gibt es gerade extrem viel Wachstum, die laufen gut. Und dann kann man das kurzfristig oft nochmal mittraden.
Ja, mach mal tatsächlich so ein Noah-Portfolio jetzt auf. Also wirklich mit deinem Risiko, mit deiner Risikovorliebe oder sowas. Wie würdest du jetzt, wie wenn ich jetzt sage, du musst mir für all die Gefallen, die ich dir in deinem Leben gemacht habe, musst du mir jetzt mal das Portfolio strukturieren. $100,000 sind da drin.
Also ich würde den Großteil auf jeden Fall einfach breit gestreut in ETFs tatsächlich packen.
ETFs.
Genau, in so ein MSCI World ETF. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, 10-20% nochmal in einzelne Satelliten, je nachdem, was man irgendwie spannend findet, wo man Potenzial sieht. Und ich bin da generell so ein bisschen langweiliger aufgestellt, dass ich dann eher so Themen nehmen würde, die irgendwie viel Zukunftspotenzial haben, die aber nicht so gut gelaufen sind. Zum Beispiel jetzt irgendwie eine ASML, denen ist dieses Jahr tatsächlich nicht so gut gegangen, weil die halt Chips für alle möglichen oder Chipmaschinen für alle möglichen Bereiche produzieren und jetzt nicht nur für den KI-Hype. Und deshalb sind die viel schlechter gelaufen als die meisten anderen Chip-Aktien, die sehr stark von KI profitieren, wie jetzt in Nvidia. Aber langfristig sollte die Nachfrage nach Chips in allen Bereichen stark steigen, auch durch den KI-Bereich. Mhm. Und da haben sie einfach eine unannehmbare Marktposition durch die Maschinen, wo sie ein Patent drauf haben. Und das heißt, solche Geschäftsmodelle, die sehr verteidigbar sind, sowas würde ich mir dann zusätzlich nochmal anschauen. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt nicht tief im Thema drin ist, würde ich auch immer sagen, okay, macht einfach 100% ETFs breit gestreut und das reicht dann auch.
Was könnte ich dann in einem Jahr für eine Rendite haben? Eher 8% oder mehr?
Also es kommt immer darauf an, wie gut das Jahr läuft. Mhm. Dieses Jahr hatte man mit einem MSCI World irgendwie auch Richtung über 20% Rendite. Also so kann es auch laufen. Im Schnitt sollte man aber eher eben so mit 7-8% rechnen. Zumindest, wenn man jetzt historisch die letzten 100 Jahre anguckt.
Okay, verstanden. Überlege ich nochmal. Dann hattest du mir noch ein Stichwort gegeben. Action is my business fund. Was ist das? Was hast du damit gemeint?
Action is my business fund des Jahres. Also ach,
Action
business
ist ein Fund. Ich dachte, okay.
Ja, nee, nicht mein.
Dein Fund.
Nee, ich habe noch keinen vorgegründet. Ja. Ist ja diese Discounter-Kette, die aber jetzt kein Essen verkauft, sondern einfach so Billigartikel von irgendwie Waschmittel über Küchenartikel, über irgendwie Pfannen und so weiter. Ah. Ich kannte die tatsächlich nicht, aber ich habe dieses Jahr den Podcast mit dem Ulrich Wolters, dem ehemaligen Aldi-CEO, im OMR-Podcast gehört. Hm. Und der ist mittlerweile im Aufsichtsrat von Action und meinte, das ist nach Aldi das beste Einzelhandelsmodell, das er je gesehen hat. Und dann habe ich mir
das sagt er nicht, weil er da im Vorstand sitzt, im Aufsichtsrat sitzt. Sondern
auch deshalb, aber deshalb habe ich das natürlich nachgeprüft.
Ja.
Die wurden irgendwie 1993 gegründet, haben mittlerweile fast 3000 Läden, allein im letzten Jahr 300 Läden eröffnet.
Woher, aus welchem Land kommen die?
Niederlande. Hm. Fast 300 Läden eröffnet und die haben eben den Vorteil, dass sie so Discount-Artikel verkaufen, aber der Großteil zum Beispiel nicht abläuft, weil es halt eben keine Lebensmittel sind. Ja. Hm. Das ist ein Vorteil. Sie sind extrem effizient in der Logistik. Sie haben zum Beispiel so doppelstöckige LKWs, weil die Produkte alle so leicht sind, dass sie so transportieren können. Und sie kommen halt vor allem über den Preis. Was ich da ganz spannend finde, ist auf Social Media gibt es so riesige Kanäle, die einfach nichts anderes machen, als so Action-Angebote zu posten. Sie haben auch ein sehr stark durchwechselndes Sortiment. Das heißt, dadurch kommen die Kunden immer wieder rein auf der Suche nach, ist jetzt vielleicht das Persil-Waschmittel 50% diskontiert gerade. Mhm. Und damit schaffen sie es eigentlich nur über ein günstiges Angebot am Ende extrem stark zu wachsen und organisch extrem viel Nachfrage zu generieren. Und es ist auch so, wenn die in Portugal, haben sie dieses Jahr ihren ersten Laden aufgemacht, dann steht da eine Schlange von ein paar hundert Leuten davor, obwohl die keine Werbung machen. Einfach weil Leute wissen, okay, da kriege ich irgendwie extrem günstig die Produkte. Hm. Und sie haben eben den Vorteil gegenüber von sowas wie Temu jetzt, dass sie nicht nur Schrottprodukte verkaufen, sondern auch sehr viel so Markenprodukte, die sie halt günstig abgreifen, irgendwie Restware. Und wo dann Kunden wirklich auch ein starkes Bedürfnis haben, das zu kaufen.
Gibt es irgendwie eine Marge, was würdest du da schätzen? Also wenn der Aldi-CEO irgendwie sagt, das ist total spannend, was könnten die für eine Marge haben?
Also die machen so um die 1 Milliarde Gewinn dieses Jahr.
Ja.
Genau, und wurden vor 10 Jahren für 500 Millionen gekauft. Also war auch im letzten Jahr echt eine extreme Wachstumsgeschichte.
Ja.
Und auch eine ganz coole, nicht Gründergeschichte, aber beim irgendwie dritten Laden hat eine 17-jährige Warenverkäuferin angefangen, also die erstmal die Läden oder die Regale eingeräumt hat. Hajir Hajic heißt die. Die ist dann mit 19 schon zur Regionalmanagerin aufgestiegen. Und heute ist sie mit knapp über 40 CEO von diesen 4000 Läden.
Ah, cool.
Und hat sozusagen die ganze Story mitbegleitet. Das ist noch eine ganz schöne Weihnachtsgeschichte.
Das finde ich toll. Das ist eine tolle Klammer, die du jetzt am Ende setzt. Noah, vielen Dank. Das hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich glaube, auch für die Zuhörerinnen war es wieder toll. Gibt es bei dir zum Podcast-Business noch irgendwas, was sich geändert hat? Nee, du ballerst einfach konsequent. Ohne Aktien wird schwer. Jeden Tag die Woche eine Folge, ne?
Genau, wir haben nochmal so zusätzliche Formate dieses Jahr probiert. Also so Deep Dives zum Beispiel, haben jetzt einen zu MTU gemacht, dem Turbinenhersteller eben, wo wir 40 Minuten mit einem Analysten über MTU sprechen. Wie funktioniert das Business wirklich? Was sind da so die Details, die man so nicht kennt?
Kommt das gut an? Da wollen die Leute eigentlich lieber schnell, oberflächlich vieles hören?
Nee, es kommt überraschend gut. Ich würde sagen so 80% von der normalen Folge hat das von den Hörern. Was mich auch überrascht hat, weil viele natürlich auch das tägliche Update wollen. Aber es zeigt schon, dass die Hörer bei uns auch sehr viel Interesse eben an so tiefere Analysen haben. Wir haben jetzt noch eine kurz vor Weihnachten zu Unilever gemacht, auch so ein Deep Dive. Also das werden wir im nächsten Jahr stärker ausbauen. Wir haben das erste YouTube-Projekt probiert, mal so eine Starbucks-Doku, die auch ganz gut funktioniert hat. Also wir versuchen da inhaltlich auch im nächsten Jahr dann auf jeden Fall nochmal mehr zu machen, als nur den täglichen Podcast, weil es wieder auch langweilig.
Ich wünsche dir viel Erfolg, schicke natürlich all meine Zuhörerinnen und Zuhörer rüber zu dir, aber ich erwarte natürlich von euch, dass ihr dann auch wieder zurück zu mir kommt und auch nächsten Montag wieder einschaltet, denn da haben wir natürlich das nächste fantastische Gespräch mit einem fantastischen Gast bei uns. Bis dahin würde ich sagen, kommt gut durch die Woche. Ganz liebe Grüße von
Noah
und Christoph. Und habe ich mich schon bedankt?
Ja.
Okay, dann alles gut.
Danke dir. Ciao, ciao.
Tschüss.